Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die begrüßt Sie ganz herzlich. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Was wünschen wir uns immer alle zum Geburtstag? Vor allem, je älter wir werden. Wir wünschen uns gegenseitig Gesundheit. Also Gesundheit ist unser höchstes Gut. Vielleicht sollten wir es aber nicht bei frommen Wünschen belassen, sondern vielleicht zur Vorsorge bzw. Früherkennungsuntersuchung gehen. Was für diese Untersuchung und ob vielleicht auch was dagegen spricht, darum soll es heute gehen, hier in den nächsten 2 Stunden bis 11 in unserer Gesprächssendung mit Ihnen, unseren Hörern. Und Sie rufen uns an unter der 0800 2254 2254. Gesundheitschecks. Welche Vorsorgeuntersuchungen sind sinnvoll und wann eigentlich? Wie halten Sie es, interessiert mich? Lassen Sie sich regelmäßig beispielsweise Ihr Gebiss untersuchen? Zahlen Sie vielleicht auch eine professionelle Zahnreinigung selbst oder haben Sie schon mal ein Hautscreening gemacht? Was halten Sie von Untersuchungen, obwohl Sie sich gesund fühlen? Also gehen Sie regelmäßig zum Arzt oder zur Ärztin. 0800 2254 2254. Das ist die kostenfreie Telefonnummer für Ihre Meinung, für Ihre Erfahrung. Oder Sie schreiben uns eine e-mail@deutschlandfunkkultur.de. Und zwei Experten geben Auskunft und Rat. Das ist zum einen Professor Stefan Sauerland vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Schönen guten Tag, Herr Sauerland.
Guten Morgen.
Und Dr. Wolfgang Kreischer ist hier bei mir im Studio. Er ist Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg. Schönen guten Tag, Herr Kreischer.
Schönen guten Morgen.
Freue mich, dass Sie ins Studio gekommen sind. Herr Kreischer, haben Sie persönlich in letzter Zeit mal eine Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchung an sich selber machen lassen?
Ich habe tatsächlich eine Untersuchung machen lassen, die man als Vorsorgeuntersuchung deklarieren könnte. Ich habe sie allerdings nicht aus Vorsorgegründen gemacht, sondern weil es einen bestimmten Grund gab.
Wollen Sie sagen, was es war?
Es war eine Darmspiegelung und ich kann auch gleich sagen, es ist glücklicherweise gut ausgegangen. Die Darmspiegelung wird ja von den gesetzlichen Krankenkassen für alle älteren Herrschaften empfohlen und ich finde, prinzipiell wäre das beispielsweise eine sinnvolle Untersuchung, wenn wir dabei bleiben jetzt.
Welche Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen werden in Ihrer Praxis eigentlich besonders nachgefragt, beziehungsweise welche empfehlen Sie?
Es ist der sogenannte Check-up ab 36, aber wird auch schon bei jüngeren Patienten gemacht. Der wird sehr nachgefragt und natürlich Hautkrebs-Screening.
Was wird beim Check-up untersucht?
Beim Check-up wird zunächst mal eine Anamnese gemacht. Das heißt, die Patientengeschichte wird erfragt. Es ist auch wichtig, wie die Familie ist, ob es da hohen Blutdruck gibt, Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankung. Weil wenn das der Fall ist, wird der Patient gleich in eine höhere Risikostufe eingestuft. Dann findet natürlich eine körperliche Untersuchung statt und dann eine Laboruntersuchung. Die ist von den Krankenkassen aus Kostengründen sehr abgespeckt worden. Es handelt sich nur noch um die Blutzuckerbestimmung, Cholesterinbestimmung und eine Untersuchung des Urins.
Und auf die hat man wie oft Anspruch ab 36?
Da hat man bei den Hausarztverträgen, wenn man da angeschrieben ist, Anspruch alle 2 Jahre, bei den normalen gesetzlichen Krankenkassen nur alle 3 Jahre.
Mhm. Herr Sauerland, welche Untersuchungen werden allgemein in Praxen eigentlich besonders nachgefragt?
Das mit den Vorsorgeuntersuchungen ist ein relativ großes Feld mit, ich würde mal schätzen, 40, 50 verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten. Man kann das grob gliedern in, ich würde mal sagen, 4 Bereiche. Das eine ist das, was direkt nach der Geburt gemacht wird. Neugeborene werden auf verschiedene Krankheiten untersucht. Es gibt noch ein paar Kinderuntersuchungen. Das zweite sind Schwangeren-Tests, die auch auf bestimmte Risikofaktoren abzielen, die dann für das neugeborene Kind auch zum Teil gefährlich werden können. Mhm. Der dritte Bereich, das ist das große Thema Krebs-Screening, das natürlich eher in höherem Alter dann eine Bedeutung hat. Und dann gibt es noch verschiedene Untersuchungen, die eben auf allgemeine Erkrankungen oder eben auf Nicht-Krebserkrankungen zielen. Das sind so die 4 großen Gruppen, die wir vielleicht heute auch ansprechen können.
die wir vielleicht heute ansprechen können, die Sie, unsere Hörerinnen und Hörern, auch gerne ansprechen können, wie Ihre Erfahrungen damit sind. Ob Ihr Hausarzt, Ihre Hausärztin Ihnen regelmäßig zur Vorsorge rät oder ob Sie nachfragen, ob Sie vielleicht auch die sogenannten IGL, also die individuellen Gesundheitsleistungen, die man ja zahlen muss, auch regelmäßig machen. Also Gesundheitschecks, Untersuchungen zur Früherkennung, regelmäßige Besuche beim Arzt, obwohl Sie sich eigentlich gesund fühlen. Denn ich will nichts versäumen. Ich will später dann nicht bereuen, nicht früh genug irgendwas erkannt zu haben. Und wer ist da mein erster Anlaufpunkt? Natürlich mein Hausarzt oder meine Hausärztin, zum Beispiel Wolfgang Kreischer. Er ist Hausarzt in Berlin-Zehlendorf und er ist Vorstand im Hausärzteverband Berlin-Brandenburg. Herr Kreischer, seit wann sind Sie Hausarzt? Seit wann haben Sie eine Hausarztpraxis?
Ja, ich habe gerade gleich nochmal nachgerechnet. Tatsächlich seit 1986. Das ist schon eine lange Zeit.
Da können Sie auf viele Jahrzehnte zurückblicken. Hat sich da im Stellenwert von Vorsorge, Früherkennungsuntersuchungen irgendwas verändert im Praxisalter?
Es hat sich einiges verändert. Es hat sich einiges bei chronischen Krankheiten verändert. Wir haben diese Disease Management Programme. Das ist ja auch eine gewisse Prävention, indem man Diabetes, koronare Herzkrankheit, Asthma oder COPD schneller erkennt.
COPD, müssen Sie nochmal nachhelfen?
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Also diese vier DMPs haben wir. Das hat sich mal gut eingefügt in die Versorgungslandschaft. Das wird auch nachgefragt. Natürlich auch die Vorsorgen, die von den Kassen angeboten werden. Mhm. Insbesondere der Check ab 36.
Über den wir schon gesprochen haben.
Die Darmspiegelung mit gewissen Einschränkungen, weil da kommen wir natürlich jetzt gleich auf das Thema, wann ist eine Vorsorge sinnvoll? Ist sie überhaupt sinnvoll? Ich denke, das kann man nicht so generell sagen. Das muss man immer patientenbezogen machen.
Ja, dann genau. Wer nimmt eigentlich Vorsorgeuntersuchungen wahr, so in Ihrer Beobachtung?
Also wenn ich jetzt ein bisschen abstrahiere, würde ich sagen, es gibt zwei Gruppen. Es gibt natürlich mehr, aber zwei Gruppen von Patienten. Die einen sind ängstlich und rennen dauernd zur Vorsorge. Gestern war eine Patientin da, die gehörte zur anderen Gruppe. Sie ist 95, sie war in den letzten 3 Jahren nicht beim Arzt. Ich habe sie gefragt, ob sie eine Vorsorgeuntersuchung haben wollte. Dabei wusste ich schon die Antwort. Oder eine Blutuntersuchung. Sie hat es verneint und meint, sie wäre ja schon über dem Verfallsdatum. Sie bräuchte das nicht mehr.
Sie wollte nur mal vorbeigucken und wieder mit Ihnen im
Falls
Kontakt sein.
Falls mal was ist,
damit Sie sich schon mal gesehen haben. Ja, okay. Also diese beiden Gruppen, Männer, Frauen, wie würden Sie da sagen?
Ich würde sagen, das ist gleich verteilt. Das kann aber auch eine subjektive Meinung sein. Was ich hier mal noch sagen will, ist, die Prävention liegt ja nicht nur in der Hand der Ärzte bzw. Ärztinnen und ist Aufgabe der Kassen, das zu bezahlen, sondern das liegt ja auch am einzelnen Patienten. Auch der ist aufgerufen, Prävention zu treiben. Da kann ich nachher gerne noch ein bisschen ausführlicher was dazu sagen.
Also beispielsweise Essen oder sowas, da kommen wir sicherlich drauf zu sprechen. Stefan Sauerland, uns aus Köln zugeschaltet, leitet das Ressort Nicht-medikamentöse Verfahren beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWIG oder so ähnlich genannt, aber wir müssen hier eigentlich in Abkürzungen reden, Herr Sauerland. Was ist die Aufgabe Ihres Instituts?
Wir sind ein unabhängiges Institut. Wir werden im Endeffekt von Ihnen allen da draußen, nämlich den Versicherten, bezahlt und sollen Bewertungen machen, die dann am Ende in Berlin zu Entscheidungen führen. Mhm. Und in Berlin, im sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss, sitzen zusammen die Krankenkassen und die Ärztevertreter. Und die entscheiden, ob dann eine neue Früherkennungsuntersuchung eingeführt wird, verändert wird oder vielleicht sogar wieder abgeschafft wird. Wir in Köln schauen uns alle wissenschaftlichen Daten dazu an. Wir sind, wie gesagt, unabhängig. Das heißt, ich darf kein Geld von irgendwem aus der Industrie nehmen oder von sonst wem nehmen, um tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass wir hier Spreu von Weizen trennen und am Ende eine Versorgung anbieten, die sinnvoll ist, aber eben auch sich nicht über das Maß des Notwendigen hinaus erstreckt.
Wenn Sie sagen untersuchen, also Sie nehmen sich beispielsweise die Darmspiegelung oder sowas vor und erforschen sie, indem sie Studienergebnisse kontrollieren oder miteinander vergleichen. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Also wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren das PSA-Screening, also das prostataspezifische Antigen, also Prostatakrebs-Screening, untersucht. Das war ein Antrag von den Patientenvertretern, die im gemeinsamen Bundesausschuss aktiv sind. Und dort haben wir dann innerhalb von einem Jahr, das ist unsere Vorgabe, alle Studien, die es weltweit gibt, zusammengetragen, rauf und runter gedreht und am Ende sind wir zu dem Fazit gekommen, dass man so ein PSA-Screening in Deutschland nicht einführen sollte. Und in den allermeisten Fällen, wenn wir den Daumen heben oder senken, wird in Berlin ähnlich entschieden.
Also dann wird das eine Kassenleistung, wenn Sie sagen, ist super.
Richtig.
Mhm, dann zahlen Kassen diese. Wollen Sie uns gerade mal erklären, warum dieses Screening nicht sinnvoll ist? Was ist da, was hat Sie dazu bewogen?
Wir haben zwar anhand der Studiendaten sehen können, dass es einen kleinen, sehr kleinen Vorteil bei der krebsspezifischen Sterblichkeitsrate gibt, aber es gibt auf der anderen Seite eine relativ hohe Rate an Männern, die dann Untersuchungen erhalten und am Ende sogar auch Eingriffe erhalten. Das geht dann bis hin zu Impotenz und Inkontinenz. Und in der Abwägung von Nutzen und Schaden war unser Fazit dann, dass es eben sich nicht rentiert, nicht rechnet für die Männer, dorthin zu gehen.
Die eigentlich nichts haben.
Also richtig.
Genau. Da würde ich überhaupt gerne nochmal über das Wort sprechen. Also wir sprechen immer von Vorsorgeuntersuchung, Herr Kreischer. Vorsorgeuntersuchung ist ja eigentlich ein falsches Wort, oder? Man kann ja nichts verhindern, oder?
Naja, man kann Frühphasen beispielsweise von Krankheiten
erkennen. Also Früherkennung
erkennen.
Wäre das Richtige.
Das kann man schon, ja. Mhm. Insofern ist die Wortwahl da, ich sag mal, die sekundär, ob man jetzt Vorsorge, Prävention oder sowas sagt. Wir meinen ja alle das Gleiche. Ja.
Ja.
Nur, das
naja,
ist
manchmal denke ich, ob die Patientinnen und Patienten nicht denken, etwas wirklich verhindern zu können oder so, dass man sich vielleicht auch in einer falschen Sicherheit wiegt. Haben Sie sowas manchmal in Ihrer Praxis?
Also ich muss Ihnen sagen, da gab es wirklich schon absurde Sachen. Ja, also das ist so absurd, dass man es kaum glaubt. Ich habe mal bei einem Patienten irgendwann Diabetes festgestellt und dann kam ein entsetzter Blick. Ja, warum jetzt ich? Ich zahle doch meine Krankenkassenbeiträge. Er hat es nicht witzig gemeint. Mhm. Insofern habe ich dann schon ein bisschen gegrübelt, was das Ganze soll. Mir liegt mal noch eine Sache am Herzen, wenn ich das sagen darf, weil Sie hatten vorhin gesagt, dass mit diesen guten Vorsätzen, die wir uns immer nehmen, ja, das ist in der Tat so. Ich habe hier gerade mal ein paar Zahlen mitgebracht, die von einer universitären Untersuchung stammen. Leider weiß ich gar nicht mehr, welche Uni das gemacht hat, aber da war die gesunde Ernährung und mehr Sport treiben, waren die beiden Spitzenreiter bei den häufigsten Vorsätzen. Mhm. Wenn man jetzt aber mal schaut, an welchen Themen diese Menschen dann tatsächlich interessiert sind während des Jahres, dann ist der Sport auf Platz 7 runtergerutscht und es kommen oben Urlaub, Reisen, Ferien, lokale Ereignisse, Treffen mit Freunden, Musik, Kochen und Kochrezepte. Also es verschiebt sich dann. Und das ist genau der Punkt, weil bei der Prävention oder Vorsorge oder was immer wir auch dazu sagen, ist eigentlich der Patient auch Akteur. Der kann sich nicht aus dem Geschehenen herausziehen und sagen, die Kasse macht's oder die Doktorin oder der Doktor macht's. Nein, er muss auch was machen.
Eine Patientin bzw. eine Akteurin, sage ich mal, haben wir am Telefon unter der 0800 225 4254. Können Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sicher kostenfrei beteiligen. Also es geht bei uns um Vorsorge bzw. Früherkennungsuntersuchungen. Wie sinnvoll sind die und wann? Oder was kann ich überhaupt selber machen? Angesprochen von Dr. Kreischer hier im Studio. Und ich begrüße Roswitha Haag. Schönen guten Tag, Frau Haag.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wie halten Sie es bei dem Thema?
Also, ich habe von der Krankenkasse ein Bonusheft und da lasse ich mir alles abstempeln, was ich mache. Das mache ich sowieso. Und da habe ich dann also Stempel drin für Sportveranstaltung unter qualifizierter Leitung, Erwerb eines Sportabzeichen, aktive Mitgliedschaft, jährliche Krebsfrüherkennung. Dann professionelle Zahnreinigung, jährliches Gebärmutterhalskrebs-Screening, professionelle Zahnreinigung, Zahnvorsorge und das kriegt man alles abgestempelt, wenn man das macht. Und dann kriegt man Punkte, Bonuspunkte und mit den Bonuspunkten kriegt man Geld.
Also, weil, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, beispielsweise die Zahnreinigung müssen Sie ja erstmal selber bezahlen, ne?
Erstmal selber bezahlen, aber ich kriege ja dadurch, dass ich die Sachen, die ich mache, sowieso mache, lasse ich mir die abstempeln und kriege dann nachher dieses bezahlte. Kriege dann zum Beispiel 150 Euro und bezahle dann die 120 für die professionelle Zahnreinigung. Und ich mache die ganzen Sachen sowieso. Ich lasse mir nur abstempeln.
Ja, Frau Haag, das ist schon mal eine wahnsinnig irre Erfahrung, finde ich. Die Sie schildern, also erstens, dass dieses Bonusheft eben offenbar funktioniert. Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?
Ich bin 71, Aber ich war neulich bei einer Heilpraktikerin, die ist 52 und die dachte, ich wäre so alt wie sie.
So. Also scheint bei Ihnen alles wunderbar zu funktionieren. Herr Kreischer, wie finden Sie sowas? Weil wir haben ja gerade, haben Sie gesagt, Sport, alle wollen wir Sport machen, machen es aber nicht. Frau Haag lässt sich das abstempeln, dass sie solche Sportkurse macht.
Das ist prinzipiell zu begrüßen. Sie schafft sich natürlich damit nicht unbedingt Freunde, weil es gibt so ein paar Punkte, da ist dann die Ärztin oder der Arzt nicht erfreut, weil beispielsweise dann für die ein oder andere Untersuchung der Patient mehr Geld bekommt als der Arzt für die Untersuchung selbst. Das sind so paradoxe Sachen, die da entstanden sind. Ich sag mal so, das sind Auswüchse. Natürlich stempeln wir das ab. Die Patienten und Patienten sollen das bekommen. Die sollen auch belohnt werden, wenn sie sich entsprechend gesundheitsbewusst verhalten. Im Prinzip ist es eine gute Lösung, aber schon ein bisschen absurd.
Ja. Absurd, also Sie meinen jetzt vor allem die Bezahlung. Wobei heute steht bei uns ja nicht die Bezahlung der Ärzte im Vordergrund, sondern eigentlich das, was für uns als Patientinnen und Patienten rausspringt. Herr Sauerland, wie finden Sie so eine, wie Frau Haag das gerade erzählt hat, also diese Bonushefte der Krankenversicherung?
Grundsätzlich ist das natürlich eine gute Sache, weil man in der Prävention doch noch einiges bewegen kann. Und da ist Deutschland auch etwas ins Hintertreffen geraten, nach meiner Einschätzung. Vom Sozialen her muss man bedenken, es gibt dann immer auch Menschen, die zum Beispiel keinen Sport treiben können. Auch da muss man natürlich, die darf man nicht bestrafen, weil die können diese Punkte dann im Bonusheft nicht sammeln. Also da muss eine Gerechtigkeit herrschen, ansonsten aber keine Einwände.
Frau Haag, wie sind Sie?
Übrigens, der Arzt weiß gar nicht, ob ich ein Bonusheft habe, weil das macht ja nachher die Helferin draußen an Dresden. Der Arzt weiß das nicht.
Aha. Und das wollte ich Sie nämlich fragen. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin darüber, also so Vorsorgeuntersuchungen, gibt es da richtig eine Beratung bei Ihnen, Frau Haag?
Eigentlich eher nicht.
Warum?
Ich mache das freiwillig, aber von meiner Hausärztin kriege ich da jetzt, ich gehe allerdings auch so gut wie nie hin,
okay.
Die Vorsorge zu machen. Also alle 3 Jahre kriegt man ja den Gesundheitscheck. Da gehe ich dann hin, aber sonst nicht.
Frau Haag, also das war schon mal ganz interessant, was Sie uns erzählt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Suchen Sie sich einen kühlen Ort. Also machen Sie es gut, Frau Haag. Unser Hörer Martin Wulfes aus Hamburg möchte noch mal ein bisschen so die Begrifflichkeiten klären und bittet uns darum. Also er nennt das Beispiel Darmspiegelung. Bei der Untersuchung handelt es sich um eine Früherkennungsuntersuchung. Der Krebs ist im Frühstadium gut behandelbar. Vorsorge, sagt er, Vorsorge wäre in diesem Fall vor allem eine gesunde Ernährung. Früherkennung und Vorsorge sollte nicht synonym verwendet werden. Herr Sauerland, wie finden Sie diesen Einwurf von unserem Hörer?
Das ist ganz richtig. Also es gibt da einen Unterschied. Und es gibt leider in der Bevölkerung immer noch gerade diese Begriffsverwirrung. Dann glauben Frauen, wenn sie zur Mammographie gehen, dass sie damit Brustkrebs verhindern könnten. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt allerdings Untersuchungen, wo das so ein bisschen überlappt, und das ist eben genau das Darmkrebs-Screening, weil man dort nicht Krebs nur findet und entfernt, sondern dann auch Vorstufen, Adenome, also Schleimhaut, Vorwölbungen auch mit entfernen kann. Das kann man dann eher so in den Bereich von Prävention setzen. Aber der grundsätzliche Ansatz, Primärprävention, da haben Sie völlig recht, da hat der Hörer völlig recht. Das ist etwas, wo es um Ernährung und Sport gehen sollte, primär.
Mhm. Herr Kreischer, wenn ich richtig weiß, Darmspiegelung gibt es alle 10 Jahre ab einem bestimmten Alter. Wären Sie dafür als Hausarzt, es häufiger zu machen? Wie kommt das in Ihrer Praxis, so die Anfrage auch vor?
Man muss da differenzieren. Bei gesunden und symptomlosen Patienten wird ab 55 ein 10-jähriger Abstand zur nächsten Untersuchung empfohlen. Bei Patienten, die Beschwerden haben, beispielsweise wenn ein Stuhltest auf okkultes Blut positiv ist, beziehungsweise wenn bei der ersten Darmspiegelung, wie eben beschrieben wurde, ein Adenom oder ein Polyp oder irgendwas festgestellt wurde, dann verkürzt sich diese Zeit auf 5 Jahre. Das ist auch sinnvoll. Eine kürzere Zeit würde ich nicht empfehlen, weil bei jeder Darmspiegelung ist auch ein kleines Risiko dabei. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber bei 1000 Darmspiegelungen schätzt man, kann es zu einer Komplikation kommen.
Komplikation wäre was? Eine Verletzung?
Eine Komplikation könnte im schlimmsten Fall eine Darmverletzung von innen sein, sodass Darminhalt in den Bauchraum gelangt. Das wäre dann eine schlimme Entzündung. Und das will man nicht riskieren. Deshalb macht man diese Untersuchung nur tatsächlich, wenn es eine Indikation gibt.
Oder eben alle 10 Jahre ab 55.
Oder alle 10 Jahre. Ja.
Aber es gibt außerdem auf Darmkrebs die Testung des Stuhls.
Testung des Stuhls.
Wie oft ist das?
Die kann man jedes Jahr machen. Das ist eine ganz kleine Untersuchung. Tut nicht weh. Ergebnis ist schnell da und dann kann man entscheiden, wann die nächste Darmspiegelung gemacht werden sollte.
Unser Hörer Emre Asma hat uns angerufen unter der 0800 2254 2254. Herr Asma, schönen guten Tag.
Guten Morgen. Asthma, ganz normal Asthma.
Asthma. Ich dachte, ich hätte es so
wie
gesprochen.
Wie die Krankheit ohne TH. Servus.
Schönen guten Tag. Also, guten Ihr Beitrag zu unserem Thema.
Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Fußballturnier und habe es ganz zufällig jetzt zugehört. Und wenn ich Namen nennen darf, ich arbeite bei einer großen Versicherung. Darf ich den Namen nennen, erstmal die Frage?
Ja, nennen Sie sie. Wir nennen dann einfach gegebenenfalls noch andere dazu.
Ja, genau.
Okay, also die Hansa Merkur hat jetzt zum Beispiel ein Produkt rausgebracht, was eine Innovation auf der Welt ist und kein zweites Mal auf der Welt gibt. Das nennt sich Krebsscan. Da wird einmal im Jahr, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, einmal im Jahr wird Blut abgenommen und von einer Pharmaindustriefirma wird es im Labor geprüft. Und wenn sie grünes Licht bekommen, gesund sind, da werden nach manche Enzyme reingeschaut, der Krebs in sehr frühen Stadien erkennt. Sobald das erkannt wird, übernimmt die gesetzliche Krankenkasse MRT, PET-CT, 1-Bett-2-Bett und Chefarztbehandlungen nicht, weil es bei den Krankenkassen nicht anerkannt wird. Und somit übernimmt dieses Produkt die ganzen Behandlungen, wenn man Krebs zustößen sollte.
Und ansonsten die Erstuntersuchung zahlt aber der Patient, die Patientin.
Das ist ein Beitrag, den man zahlt, der sehr gering ist. Sie dürfen Blut abgeben und wenn es grün ist, was man ja hofft, dürfen Sie jedes Jahr einmal dieses Blut abgeben. Spätestens, wenn Sie nächstes Jahr rot wären, also wenn da irgendwelche Enzyme kommen, was auf Krebs zustößt und wir dann beim PET-CT oder MRT doch noch fixieren, was und wo, dann ist Ihr Tumor maximal 12 Monate alt. Und das kann Leben retten. Was ist die Alternative, was wir alle machen? Wir gehen zum Hausarzt und sagen einmal im Jahr, ich möchte Blut abgeben, ob ich irgendwie irgendetwas ist. Wenn der Hausarzt irgendetwas erkannt, auf einen Tumormarker draufgehen, und meistens ist es dann viel zu spät. Habe ich selber mit meiner eigenen Tante erlebt. Mit 46 hatte sie Bauchschmerzen. Dann haben wir sie zum Hausarzt geschickt. Die hat irgendetwas erkannt, hat einen Tumormarker angesetzt. Dann kam raus, dass sie Milzkrebs hatte. Innerhalb von 5 Monaten war sie tot. Was ich damit meinen möchte, und ich möchte keine Angst machen. Das, was wir beim Hausarzt machen oder wenn wir zum Hausarzt gehen und sagen, Dr. Meyer-Müller, mir tut das weh und diesjeniges weh, ist es meistens schon zu spät, weil so ein Tumor bildet sich meistens, und das können mir jetzt die Experten, auch die bei Ihnen sind, bestätigen, meistens kann so ein Tumor 5, 10 oder 15 Jahre brauchen, bis es sich bildet.
Herr Asma, jetzt haben wir viele Fakten von Ihnen gehört und die einzuordnen ist natürlich jetzt sehr, sehr wichtig, weil das ist ja interessant, was Sie sagen. Ich hatte Sie nach Geld gefragt. Die Untersuchung kostet ja erstmal was, weil Sie ja in keinem, Sie sagen ja, es ist einmalig, ist noch in keinem Programm drin. Was zahle ich? Das würde ich vorab gerne noch wissen wollen, wenn ich jetzt...
Ja, das wäre jetzt wie Werbung. Ich möchte jetzt nicht Werbung machen. Ich möchte nur die Menschen darauf hinweisen, dass es so ein Produkt gibt. Das kostet im ersten Jahr 19 Euro paar Zerquetschte im Monat und danach ab dem zweiten Jahr 27,50 Euro. Dieser Beitrag gilt aber stabil bis zum 69. Lebensjahr.
Im Monat.
Das darf man ab 18. Genau, okay. Im Monat. Also, genau.
Super. Erstmal, jetzt haben wir viele Informationen. Ich höre Herrn Sauerland im Hintergrund. Herr Sauerland, ist Ihnen diese Untersuchung der Krebs-Scan untergekommen schon?
Wir haben das noch nicht bewertet. Ich habe mir das aber in der Vorbereitung angeguckt. Man versucht jetzt tatsächlich in der Krebsfrüherkennung durch sogenannte Flüssigbiopsie bestimmte Zellen oder insbesondere auch Enzyme im Blut zu finden. Dieser Test, der dort eingesetzt wird von dieser Versicherung, der zielt auf solche Enzyme und soll gleich ein ganzes Bündel von Krebserkrankungen erkennen können. Die Datenlage ist aber noch sehr dünn. Es gibt eine Studie, wo man gezeigt hat, dass man damit tatsächlich etwas findet, dass auch von dem, was man dort findet, etwa 80% tatsächlich Krebs ist. Aber man weiß noch nicht, wie die Langzeitfolgen sind, ob dieser Krebs, den man dort findet und den man dann natürlich behandelt, am Ende auch für das Überleben der Menschen einen Vorteil bedeutet. Und Sie müssen auch bedenken, Herr Asma, diese Diagnostik dann mit der PET-CT, die sich dann, wenn da erstmal etwas anfällt, was abzuklären ist, die hat eine erhebliche Strahlenbelastung und da ja hat man auch natürlich einen erheblichen Aufwand dann mit.
Also Herr Saul, ganz kurz, PET-CT?
Das ist eine Untersuchung, da wird eine radioaktive Substanz in den Körper gespritzt und man sieht dann, wo diese Substanz zerfällt. Meistens ist das ein Zucker und Tumoren greifen sich allen Zucker, den sie kriegen können im Tumor und dann sieht man halt, dort leuchtet es. Also ist dort offenbar tatsächlich ein Krebsgeschwulst aktiv.
Okay. Sie wollten auch noch was dazu sagen, Herr Kreischer?
Ja, ich will das nochmal bestätigen, was Herr Sauerland gesagt hat. Wir werden zum Beispiel in den Hausarztpraxen überschüttet von Post, von irgendwelchen Herstellern, die nun ein besonderes Gerät gemacht haben, wo man nun das und jenes feststellen kann. Das, was Herr Asma gesagt hat, ist möglicherweise der richtige Weg, aber es gibt darüber noch keine evidenzbasierte Untersuchung. Das heißt, erst wenn es statistisch nachweisbar ist und auch wissenschaftlich das alles gemacht wurde, dass es einen, wir sagen dazu, Benefit bringt, dann hat es die Chance, in die gesetzliche Krankenversicherung übernommen zu werden. Dazwischen steht der gemeinsame Bundesausschuss, der von Fachleuten besetzt ist, der dann die Richtlinien festlegt und dann wird es auch in der KBV übernommen. Erst dann hat sich so eine Methode durchgesetzt. Insofern
also
stehen wir da noch am Anfang. Versuche, die vielleicht gut sind, aber das kann man im Vorhinein nicht wissen.
Herr Asma, Sie haben auf jeden Fall was Interessantes hier in die Runde gegeben.
Ja, ich müsste noch kurz was dazu sagen. Das mit 80% stimmt nicht ganz. Bevor man ein Produkt rausbringen kann, das wird hier seit 2006 durch die Cyagnum geforscht, muss man bei 100 Probanden mindestens 95 richtige Indizien haben. Und hier ist jetzt gerade, wir reden von 98%. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn bei einem Kunden rot rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit zu 98%, dass beim MRT oder PET-CT tatsächlich irgendwo ein Tumor festgestellt wird. Und 98%. Sie dürfen so ein Produkt nicht rausbringen, wenn Sie 94%, weil Sie dann 6 Probanden in der Zeit, bis es sein MRT und PET-CT bekommt, psychischen Druck macht, dürfen Sie so ein Produkt nicht rausbringen. Das ist sehr wichtig.
Ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, den wir in unserer Sendung auch auf jeden Fall auch noch besprechen wollen, der psychische Druck nämlich. Herr Asma, ich danke Ihnen ganz herzlich. Suchen Sie sich aber bitte einen Schattenplatz auf Ihrem Fußballturnier.
Also. Ich kämpfe aber jeden Tag mit Kundschaften, die sagen, ich möchte das nicht machen, weil ich Angst habe, dass wenn jetzt rot rauskommt, ich dann hier, wie es der Herr auch gemeint hat, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, mit radioaktiven Strahlungen etc. Lieber sterbe ich in 15 Jahren und ich möchte das nicht jetzt wissen. Das ist tatsächlich
ein wichtiger Aspekt, den man auch bedenken muss. Herr Asma,
ich danke euch und wünsche euch einen schönen Tag.
Einen schönen Tag auch auf dem Fußballplatz. Tschüss, Herr Asma. Ja, eine Hörerin schreibt uns, ich weiß gar nicht, ob es Hörer oder Hörerin ist, anonym. Mich würde besonders die Sinnhaftigkeit einer professionellen Zahnreinigung interessieren. Liebe Grüße aus Dresden. Herr Sauerland, können Sie da was zu sagen? Denn Zahnreinigung muss man ja selber bezahlen.
Ja,
gegen
und das,
Parodontose.
Ja, und dass man die Zahnreinigung selber bezahlen muss, das hat gute Gründe. Denn die Datenlage ist da bislang dünn. Und es gibt viele, die sagen, dass die Datenlage nicht ausreicht. Natürlich sagen die Zahnärzte, dass das ganz toll ist, aber es ist, wir haben es bislang noch nicht bewertet, aber es ist etwas, was in der Tat umstritten ist und da muss sich jeder dann selber entscheiden, ob er das machen lassen möchte oder nicht.
Unter der 0800 2254 2254 erreicht uns Brigitte Schumacher. Schönen guten Tag, Frau Schumacher.
Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen in die Runde. Angst ist der schlechteste aller Berater.
Da haben Sie recht.
Also, vor 3 Jahren hat es mich erwischt. Seit ich 33 bin ich regelmäßig jedes Jahr zur sogenannten Vorsorge, sprich Früherkennung gegangen. Und trotz alledem hat es mich erwischt, sprich ich bin operiert worden, anschließend
Entschuldigung, Sie meinen gynäkologische Untersuchungen und Sie meinen Krebs? Früherkennungsuntersuchung. Okay,
ja, gut. Früherkennung mit Mammographie und allem drum und dran.
Mammographie haben Sie also auch gemacht? Sie haben auch an dem Mammographie-Screening teilgenommen? Okay.
Alles, ja, alles. Und anschließend nach der OP 8 Wochen Bestrahlung, weil die Zellen, wie man sie gefunden hat, auf eine Chemo absolut nicht reagiert hätten. So, dann bin ich alle Vierteljahr regelmäßig zur Kontrolluntersuchung gegangen, bis Dezember letzten Jahr. Dann habe ich in der Brust einen kleinen Knoten getastet und dieser Knoten wurde immer größer, größer, größer und im Februar hatte ich dann oben so am Brustdekolleté auch einen und dann im Bauch und dann, lange Rede, gar keinen Sinn, im Mai bin ich an 4 Metastasen operiert worden und jetzt gehe ich wieder zur Bestrahlung. Wie gesagt, mein Konzept oder wie auch immer, ich habe trotz alledem keine Angst. Ich bin jetzt 79. Ich weiß, dass das Leben ein Ende hat. Ich habe mich auch immer mit dem Tod auseinandergesetzt. Und mein Ratschlag und meine Intention ist, für alle, die sich damit auseinandersetzen, sprechen Sie darüber. Wenn bei Ihnen eine Diagnose gefunden ist und Sie positiv sozusagen etwas gefunden haben, sprechen Sie darüber mit Ihren Verwandten, mit Ihren Freunden, mit allen.
Bleiben Sie nicht alleine mit der Angst, oder mit dem.
Und Sie werden, also ich sage jetzt nur mal, ich kann nicht von mir auf andere schließen. Bei mir hat sich diese Angst nie eingestellt.
Frau Schumacher, ich würde noch gerne Sie etwas fragen, weil es geht ja gerade um Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen und damit haben Sie ja auch angefangen. Sie haben gesagt, ich gehe seit ich 33 bin. Wenn Sie mit Ihrer Nachbarin oder Ihrer Freundin sprechen, sagen Sie der, geh du zur Vorsorge oder Früherkennung oder sagen Sie, mich hat es eben doch erwischt, obwohl ich gegangen bin? Was sagen Sie?
Ja, es schützt mich ja nicht davor.
Aber Sie würden trotzdem raten, hinzugehen?
Aber natürlich. Die Untersuchung schützt einen nicht davor, krank zu werden.
Ja, Frau Schumacher, danke schön für Ihren Anruf und alles Gute.
Gerne, danke.
Unsere Telefonnummer gewählt hat Beate Ma. Schönen guten Tag, Frau Ma.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich finde die Sendung sehr toll und sehr interessant, möchte aber mal ein Beispiel aus dem wahren Leben geben. Ich habe von meinem Haus.
Ich glaube, es waren schon viele Beispiele auch wirklich aus dem wahren Leben. Wenn Sie die Hörerin eben gerade gehört haben, scheint ja auch wahres Leben zu sein. Aber was wollen Sie beitragen, Frau Ma?
Ich habe von meinem Hausarzt eine Überweisung zum Hautarzt, weil ich sehr viele Leberflecken habe. Ich habe 3 Hautarztpraxen angerufen. Nach stundenlangem Warten ging dann bei allen 3 mal jemand ans Telefon. Und alle 3 haben mir gesagt, rufen Sie bitte in einem Jahr wieder an, dann vergeben wir Termine. Meine Frauenärztin geht in Pension, ich suchte eine neue Frauenärztin, mehrere angerufen, wir nehmen überhaupt keine Patienten mehr an, beziehungsweise rufen Sie in einem halben Jahr wieder an.
Ja.
So viel zur Praxis der Vorsorgemöglichkeiten, wenn man sie will.
Wenn man sie will, wie sie sie wollen. Sie rufen aus Neubuko, aus Mecklenburg-Vorpommern an. Vielleicht, weiß ich nicht, ist das Herr Kreischer. Sie sind jetzt für Berlin-Brandenburg Hausarzt im Hausarztverband. Das, was Frau Maas schildert, ich meine, man hört es überall. Gerade in Facharztpraxen sind Wartezeiten, die sind also nicht mehr darstellbar eigentlich.
Sehr feierlich, ja.
Ja. Ja, das ist richtig. Natürlich kennen wir das in Brandenburg auch. Da sind wir ja auch in der Fläche und die Entfernungen sind groß. Vielleicht, Frau Ma, dass Sie mal bei der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen, 116 117. Die haben ja nicht nur diese Notfallnummer, sondern tagsüber erreichen Sie über diese Nummer auch eine Terminvermittlungsstelle. Da bekommen Sie einen Hautkrebstermin definitiv früher.
116 117, Frau Ma, vielleicht ein direkter Tipp, den Sie noch ausprobieren können, bevor Sie in einem Jahr bei Hausarztpraxen, Hautarztpraxen wieder anrufen. Aber mal generell, Herr Kreischer, wie ist Ihre Erfahrung? Also Frau Ma hat ja tatsächlich viele Leberflecken. Sie hat eine Überweisung von ihrem Hausarzt an einen Hautarzt.
Also sie sollte natürlich zügig untersucht werden, da gibt es keinen Zweifel. Und mit dem Tipp 116 117 ist es sicherlich möglich. Außerdem kann der Hausarzt auch einen Terminvermittlungsfall draus machen. Dann muss er selbst einen Hautarzt anrufen, aber das wissen die Ärzte. Frau Maas sollte sich nicht selbst drum kümmern, sondern sollte es über den Hausarzt bzw. über die Kassenärztliche Vereinigung machen, dann geht es schneller.
Frau Ma, ich drücke Ihnen die Daumen, dass diese beiden Tipps Ihnen vielleicht weiterhelfen.
Es ist, ich habe nicht so die Angst, aber es ist eben zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ja, aber deswegen, weil das ja tatsächlich ein großes Problem ist. Ja. Und diese beiden Tipps, 116 117, anrufen, da mal nachfragen in der Kassenärztlichen Vereinigung oder eben über den Hausarzt einen Termin machen lassen. Frau Ma, danke, dass Sie diese wirklich große Problematik angesprochen haben. Herr Sauerland-Turicke, ist das eigentlich etwas, was in irgendwelchen Untersuchungen auch eine Rolle spielt, die Wartezeiten auf bestimmte Termine, was Untersuchungen angeht?
Ja, selbstverständlich. Wir haben ja immer auch Sorge vor sogenannten Intervallkarzinomen, das heißt ein Krebs, der zwischen zwei Untersuchungen auftritt. Und deswegen sollte man als Versicherter, wir sind ja dann noch keine Patienten, sollte man die Intervalle zumindest grob einhalten, denn sonst entstehen da Lücken, die sich eben negativ auswirken können. Das passiert auch in den Studien, die wir uns angucken. Das Hauptproblem ist aber eben, dass oft die Teilnahmeraten relativ gering sind. Auch in Deutschland sind ja insgesamt die Teilnahmeraten an Vorsorgeuntersuchungen eher im internationalen Vergleich etwas schwächer.
Tatsächlich, wie sind da andere Länder bestimmt? Was heißt das, sind schwächer?
Ja, es gibt manche kulturelle Unterschiede. Ich denke jetzt zum Beispiel an Großbritannien, wo man sehr stark das Gesundheitssystem dann neu strukturiert hat nach dem Krieg und wo viele Versicherte dann ganz, ganz froh und munter dahin gehen. Wir sehen auch, ich glaube, da wird mir Herr Kreischer zustimmen, zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland einfach historisch bedingt Unterschiede. Und es gibt natürlich, das war eingangs schon angesprochen worden, immer noch Unterschiede auch zwischen höheren Bildungsschichten und niederen Bildungsschichten.
Höhere Bildungsschichten gehen häufiger auch zu Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen als weniger hohe Bildungsschichten.
Richtig. Mhm.
Herr Kreischer, Sie gucken gerade.
Ja, ich wollte noch mal nachsehen, aber ich hab's mich erinnert. Es ist in der Tat so, es gibt gerade, was Diabetes und Adipositas angeht, gibt es ein Nord-Süd- und ein Ost-West-Gefälle. Worauf das zurückzuführen ist, kann man vermuten, möglicherweise auf die wirtschaftliche Lage, auf Bildung und so weiter und so fort. Aber das ist ein Fakt. Und wir haben ja noch einen weiteren Fakt. Wir werden älter. Ende des 19. Jahrhunderts war Lebenserwartung 38 Jahre, jetzt 83. Es ist ganz klar, dass da mehr Krankheiten auftreten im Alter. Und dagegen müssen wir was tun.
Eine Frage von unserem Hörer Markus Bucher. Ich habe mal einen Artikel gelesen, schreibt er, der sich damit befasst, wie sich regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen auf die durchschnittliche Lebenserwartung auswirken. Das Ergebnis war, dass Menschen, die sich regelmäßig untersuchen lassen, im Schnitt nur unwesentlich älter werden als Personen, die sich nicht untersuchen lassen. Stimmt das? Wie ist das zu erklären? Herr Sauerland, vielleicht noch eine kurze Antwort?
Das stimmt. In allen Untersuchungen, die wir uns angucken, ist immer nur die Sterblichkeit an dem jeweils untersuchten Krebs reduziert. Aber es gibt bislang keinen Gesamtnachweis, dass die Gesamtsterblichkeit sich verändert. Und natürlich sind die Effekte einer Screening-Teilnahme dann auch sehr gering. Wir reden da von Sterblichkeitsreduktionen im Promillebereich. Das schlägt sich nicht so krass durch auf die allgemeine Sterblichkeit.
Also kann man immer nur auf das Individuum schauen, ob man sich da, ob da etwas sich zum Also als Chance erweist oder als eben gerade noch rechtzeitig etwas gefunden zu haben.
Ja, in jedem Fall ist Krebs-Screening jetzt nicht etwas, was die Mortalität drastisch verändert. Also das sind immer nur sehr wenige Patienten, die gefunden werden und nur sehr wenige Todesfälle, die vermieden werden, egal über welches Screening wir hier reden.
Ein Hörer, der kann seinen Namen nicht schreibt, er schreibt männlich, 56, mit urologischer Vorgeschichte, aber kein Krebs. Mein Urologe versucht mir mit Vehemenz regelmäßig PSA-Tests zu verkaufen. Vielleicht ganz kurz mal die Frage an Herrn Kreischer, was ist ein PSA-Test?
Ja, PSA steht für prostataspezifisches Antigen, also ist ein Tumormarker.
Also versucht mir diese Tests zu verkaufen. Also er sagt, verkaufen muss man schon sagen. Sogar mit Angst wird hier gearbeitet. Neulich hatten wir auch einen Patienten, der keinen Test wollte, ja und dann. So in diese Richtung wird also unser Hörer da beeinflusst. Eine Aufklärung bzw. Nutzen und Risiken findet nicht statt. Ich fühle mich hier deutlich unter Druck gesetzt. Es gibt ja eine kontroverse Diskussion über die Sinnhaftigkeit des PSA-Tests. Meine bisherige Sichtweise ist, dass Untersuchungen, die richtig und wichtig sind, auch von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden. Wie ist hier die Sicht der Experten, wird gefragt. Und ich möchte jetzt aber noch einen Hörer mit dran nehmen, Andreas Hirschfeld. Schönen guten Tag, weil PSA-Test ist bei Ihnen auch das Thema.
Jawohl, guten
Herr
Tag.
Herr Hirschfeld, schönen guten Tag.
Ich bereue es, dass ich in meinem Leben nicht früher den PSA-Test gemacht habe. Ich bin 70 Jahre alt, ich habe Prostatakrebs und ich habe immer, waren andere Vorsorgeuntersuchungen wichtiger, Darmspiegelung, irgendwas mit den Zähnen. Ich hatte ein forderndes Berufsleben. Dann konnte ich das aufschieben, wo es nicht wehtat, und habe diesen Besuch beim Urologen aus völlig irrationalen Gründen immer daher geschoben. Und dann irgendwann durch fast einen zufälligen Hinweis eines Freundes, der Prostatakrebs hatte, mal diese Untersuchung machen lassen. Die war damals finanziell noch sehr günstig. Dann hatte ich einen relativ alarmierenden PSA-Wert und alles, was danach kam, hat den Diagnose Krebs bestätigt und natürlich OP, und dann noch war immer nicht alles weg und dann Strahlungstherapie und da ist immer noch nicht alles weg. Das heißt, also ich lebe mit diesem Krebs jetzt und ist offen, wie es weitergeht. Mhm. Und der Herr Sauerland,
ja,
hatte so ein, das war natürlich interessant, aber man könnte es als männlicher Zuhörer auch dahingehend missverstehen, ach nö, mache ich nicht, ist ja doch nicht so erwiesen. Also ich kann nur ermuntern, alle Männer, die vielleicht noch nie beim Urologen waren, diese vollkommen schmerzlose, also diese Blutabnahme doch einfach mal zu machen. Oder auch beim Hausarzt, auch wenn es was kostet, was ich eine Schweinerei finde nebenbei. Auf jeden Fall das zu machen, damit es denen nicht so ergeht wie mir und dass man das früh genug feststellt und nicht dann nachher den Salat hat und das ist dann nicht mehr heilbar.
Ich finde, das möchte mich bedanken, dass Sie mit Ihrer Erfahrung also auch eben eine andere Erfahrung reinbringen, als jetzt beispielsweise unser Hörer uns geschrieben hat, der sich von seinem Arzt ein bisschen gedrängt fühlt zu diesem PSA. Also das, da sieht man die Bandbreite.
Ja.
Ich wollte einmal zur Information oder einfach mal nachfragen. Ich habe hier die Information, ab 45 Jahren bei Männern einmal im Jahr Krebsfrüherkennung der Genitalien und Prostata. Heißt das dann aber nicht PSA-Test, sondern abtasten, Herr Sauerland, Herr Kreischer? Herr
Sauerland? Das ist nur die digital-rektale Untersuchung. Das heißt, der Hausarzt, die Hausärztin nimmt den Finger und tastet über den Enddarm, ob dort eine knotige Veränderung zu spüren ist.
PSA-Tests. Was würden Sie, Herr Sauerland, jetzt sagen, also so auch mit dem, was Herr Hirschfeld uns geschildert hat?
Wir haben uns das 2019 sehr genau angeguckt. Es gibt eine ganze Reihe von Studien und in der Tat ist zeigen diese Studien, dass man einen kleinen Mortalitätsvorteil hat, also dass weniger Krebstodesfälle auftreten. Diesem Vorteil entstehen aber erhebliche Nachteile gegenüber. Wir wissen, dass etwa ein Drittel bis zwei Drittel dieser Krebse zu Lebzeiten der Männer nie zu Symptomen geführt hätten. Und das ist in den früheren Studien, wo man sehr aggressiv vorgegangen ist und diese Krebse dann dennoch behandelt hat, das hat zu Nebenwirkungen geführt. Und Derzeit machen die Urologen ein neues Konzept, wo sie sagen, wir messen einmal den PSA-Wert und dann messen wir den nochmal nach ein paar Jahren und dann kontrollieren wir eher im Verlauf und sind auch nicht so aggressiv im Biopsieren und in der Behandlung von gefundenen Krebsformen. Das ist etwas, was interessant ist, wo es aber eben noch nicht diese Daten gibt. Also wir hoffen natürlich sehr, dass mit dieser neuen Variante des Krebs-Screenings die Sterblichkeit tatsächlich weiterhin reduziert wird, man aber die Nebenwirkungen des Screenings sich ersparen kann. Aber ob das so stimmt, das ist eben noch nicht bewiesen und deswegen ist es auch bislang noch nicht Krankenkassenleistung.
Am Ende höre ich da eigentlich raus, auch Herr Kreischer, jetzt Sie als Hausarzt angesprochen, das, was uns Herr Hirschfeld schildert, ist also einfach die Erkenntnis, ich bin vielleicht zu spät gegangen, Herr Schwitz, so habe ich Sie verstanden. Ne? Ich habe es immer wieder aufgeschoben. Am Ende muss es der Patient, die Patientin ja selber entscheiden. Lasse ich mich untersuchen oder nicht? Aber da ist Aufklärung notwendig. Und das ist unser Hörer, der uns die E-Mail geschrieben hat, sagt ja, er wird eher von seinem Arzt traktiert und fühlt sich gar nicht aufgeklärt. Wie gehen Sie da vor?
Also ein PSA-Wert oder möglicherweise ein erhöhter PSA-Wert ist ein Mosaiksteinchen. Dazu gehört natürlich die digitale Untersuchung, dazu gehört Ultraschall und so weiter und so fort. Insofern ist es richtig, dass PSA noch nicht Kassenleistung ist. Es ist in der Praxis so, wenn wir einen PSA-Wert machen und im Übrigen wir drängen die Patienten nicht dazu, dann muss er ihn erstmal selber bezahlen. Ist er jedoch erhöht, dann wird das alles umgerödelt und die Kasse muss es übernehmen, weil dann haben wir ja auch einen Befund. Ich will mal sagen, ich bringe jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Man muss immer gucken, wo man herkommt, in welcher Zeit und in welcher Situation man sich befindet. In den 60er Jahren gab es rollende Schirmbildstellen. Damals gab es noch Tuberkulose. Ja, das hat man dann irgendwann eingestellt, indem man festgestellt hat, naja, die Tuberkulose hat jetzt abgenommen, aber wir machen durch das ständige Röntgenuntersuchungen jetzt Lungenkrebse. Und dann ändert sich natürlich die Einstellung. Dann muss man davon weg. Und genauso ist es bei Untersuchungen, die neu eingeführt wurden oder neu eingeführt werden. Ich kann mich noch an den Anrufer erinnern, der vorhin das mit diesen Tumormarkern gemacht hat. Es muss sich erstmal was bewähren. Es müssen Untersuchungen gemacht werden. Es muss durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Erst dann ist es ein Standard. Vorher sind es meines Erachtens Versuche.
Herr Hirschfeld, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Kann ich noch kurz was sagen?
Bitte schön.
Ich möchte einfach noch mal einen Appell an die Männer, männlichen Zuhörer richten. Denn es sind ja immer wieder auch, ich bin Psychotherapeut, ich gehe von diffusen Ängsten aus, die Männer daran hindern, sich dieser Untersuchung zu stellen. Und ich möchte Sie eigentlich alle ermutigen, zumindest zum jetzigen Stand der Wissenschaft, diesen PSA-Wert auf sich zu nehmen.
Herr Hirschfeld, danke schön für Ihren Anruf und danke schön für den Appell aus Ihrer Sicht.
Gerne.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und alles Gute.
Danke.
Also ich finde, das Thema Aufklärung der Patienten ist ein ganz wichtiges. Herr Kreischer, wie intensiv sprechen Sie mit Ihren Patienten, vor allem wenn es auch um die sogenannten IGL-Leistungen, also individuelle Gesundheitsleistungen, die Patienten selber bezahlen müssen? Wie intensiv sprechen Sie darüber?
Also in unserer Praxis, ich meine, wir sind eine ganz normale Hausarztpraxis, natürlich mit einem breiten Spektrum. Wir betreuen auch Heime und Wohngemeinschaften. Wir verkaufen keine IGL-Leistungen in der Praxis. Ich bin davon nicht überzeugt. Wir machen die normalen Vorsorgeleistungen. Auf Wunsch des Patienten können wir auch mal den ein oder anderen Tumormarker bestimmen lassen. Das machen wir schon. In unserer Praxis wird Medizin nicht als Geschäft betrachtet, sondern als Aufgabe.
Sie sind im Verband. Ist das eine regelmäßige Diskussion, IGL-Leistungen und sowas?
Das ist eine Diskussion. Also ich sag mal so, unsere Profession, die Hausärztinnen und Hausärzte, wir haben so viel zu tun. Ich sag mal, wir kommen nicht zum IGLen. Bestimmte andere Fachgruppen haben sich darauf spezialisiert. Ist nicht so meine Welt. Ich denke, man sollte sich auf das Bewährte zurückziehen, wo es evidenzbasierte Daten gibt. Und dann ist man auf der sicheren Seite.
Unsere Hörerin Inge Lührs hat eine Frage. Oh, schönen guten Tag, Frau Lührs.
Ja, schönen guten Tag. Und danke, dass ich mein Anliegen ansprechen kann. Und zwar, meine Frage ist, welche Gene meiner Eltern sind die zu beachten und gibt es darüber Studien für die Erkrankungen? Weil meine Mutter hatte Kniearthrose, das hat meine Schwester und ich auch. Und mein Vater ist an Darmkrebs gestorben.
Also das heißt Vorerkrankung der Eltern, Familiengeschichten ja. sozusagen, ja. Herr Kreischer. Wie wirken die sich aus, wenn man jetzt beispielsweise bei Vorsorge rät oder abrät?
Ja, es ist ganz wichtig, die Anamnese des Patienten und auch die Familienanamnese zu erfragen. Genau bei diesen Patienten, beispielsweise Darmkrebs, da wird auch dann das Intervall verkürzt für die Untersuchung. Dann nicht alle 10 Jahre, sondern alle 5 Jahre. Da muss man genau hinschauen. Und Frau Lührs hat vollkommen recht, wenn sie da familiär vorbelastet ist, dann muss sie das mit ihrem Hausarzt besprechen und eher oder früher oder häufiger zu den Untersuchungen gehen.
Frau Lührs, danke schön, dass Sie das angesprochen haben.
Vielen Dank. Wiederhören.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Jasmin Rudolph. Schönen guten Tag, Frau Rudolph. Sie warten schon eine ganze Weile. Ich bedanke mich dafür erstmal.
Guten Tag, Frau Rudolph. Jetzt habe ich Ihren Namen vergessen.
Heißt, das ist auch nicht so wichtig, Frau Rudolph.
Ich bedanke mich, dass Sie so lange gewartet haben auf mich. Ja,
und mich doch anrufen. Ihr Thema ist sind die Augen.
Mein Thema sind die Augen, genau. Also seit Jahren wird mir eine Verschlechterung ich weiß jetzt gar nicht, was das ist, also der Eintrübung des grauen Stars genannt. Und jetzt bin ich bei einer Praxis gelandet, weil ich umgezogen bin nach Berlin. Und man hat mir sehr nahegelegt, dass ich eben eine Operation durchführen soll, weil das angeblich den Innendruck, wenn man wartet, wenn man länger wartet, den Innendruck des Auges stark belasten könnte und zum grünen Star führen könnte. Und außerdem die Hornhaut, glaube ich, sich immer mehr verdickt. Jetzt wollte ich mal wissen, wie sinnvoll ist das? Ich muss dazu sagen, ich bin Privatpatientin und habe eigentlich immer den Verdacht, dass wenn man Privatpatient ist, man hat natürlich Vorteile, aber der große Nachteil ist, dass man alles angedient bekommt und das ja meistens nicht richtig beurteilen kann, was es gibt. Und das ist natürlich auch nicht so schön. Dass man immer das Gefühl hat, man wird für alles.
Frau Rudolph, jetzt haben wir natürlich keinen Augenarzt hier sitzen. Herr Kreischer, Sie sind Hausarzt. Haben Sie einen ersten Ratschlag?
Also natürlich werden wir Hausärztinnen und Hausärzte genau mit diesen Fragen konfrontiert. Da geht es ja nicht nur um Augenoperationen, sondern vielleicht um Kniegelenkersatz und um sowas. Also ich würde mal sagen, wir sprechen jetzt im Moment vom grauen Star. Wenn Sie Zeitung lesen können und wenn Sie ansonsten alles sehen können, dann denke ich, kann die Operation aufgeschoben werden. Es empfiehlt sich immer in so einem Fall eine zweite Meinung zu bekommen, einen nicht operierenden Augenarzt fragen oder auch mit dem Hausarzt nochmal sprechen und dann die Entscheidung treffen. Aber nicht gleich beim ersten Besten, der sagt, ich muss sie operieren, ja sagen. Das wäre mein Rat dazu.
Da ist noch ein anderes Thema. Es gibt ja auch Vorsorge bzw. Früherkennungsuntersuchungen, die eine Augendruckmessung beinhalten, um den, ich glaube, grünen Star zu verhindern. Herr Sauerland, was sagen Sie zu solchen Vorsorgeuntersuchungen?
Ja, die Augeninnendruckmessung ist eine Igelleistung, die von vielen Augenärztinnen und Augenärzten auch recht aggressiv, finde ich, nach vorne gebracht wird. Und das ist aus meiner Sicht nicht berechtigt, weil eben es wirklich fraglich ist, ob denn das frühere Behandeln von einem grünen Star tatsächlich ein so großer Vorteil ist gegenüber einem späteren Behandeln. Und daher würde ich mir eine solche Untersuchung nicht machen lassen.
Frau Rudolph, das sind jetzt zwei Meinungen, die Sie nicht gesehen haben.
Ich kann aus meiner Erfahrung als Privatpatientin sagen, bei mir wird es einfach gemacht, es wird gar nicht angekündigt.
Das geht natürlich nicht. Also wir brauchen schon, bevor solche Untersuchungen durchgeführt werden, eine Aufklärung von den Patienten. Wir brauchen eine informierte Entscheidung. Ich würde da auch nochmal darauf hinweisen wollen, dass zu all diesen Untersuchungen wir auf gesundheitsinformation.de ausführliche für Patienten geschriebene Texte haben, die all diese Früherkennungsuntersuchungen im Detail beschreiben.
Sagen Sie bitte nochmal
Gesundheitsinformation.de. Das ist unsere Website und wie gesagt, wir sind ein unabhängiges Institut und sind allein den Patienten verpflichtet.
Gesundheitsinformationen.de. Gesundheitsinformation.de.
Gesundheitsinformation.de.
Okay, also in der Einzahl.
Ja.
Frau Rudolph, vielleicht da nochmal nachschlagen und ja, auf jeden Fall das mit der zweiten Meinung, habe ich mir hier auch gemerkt. Danke für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Tschüss.
Tschüss, wir machen weiter mit Augen. Marianne Tews. Frau Tews, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Die Augenärzte, oder nein, einer ganz besonders liegt mir im Magen. Den Namen sage ich Ihnen nicht. Aber meine Augen sind krank. Ich hatte vor 20 Jahren eine graue Star-Operation und habe jetzt eine Makuladegeneration. Also es ist schon ein bisschen was vorhanden, aber ich soll alle halbe Jahre mir ein OCT machen lassen.
OTC, was ist das?
So eine Schichtaufnahme des Auges, die ich aber mit 100 Euro jedes Mal bezahlen muss. Und mir leuchtet nicht ein, wenn das, es hilft mir ja nicht. Die Makuladegeneration lässt sich nicht aufhalten und der Star ist beseitigt. Und nun habe ich mir das mal überlegt und habe das nicht mehr haben wollen. Dann kriege ich zur Antwort, ja, wenn Sie blind werden wollen.
Das sagt Ihr Arzt, sagt zu Ihnen, wenn Sie blind werden wollen, wenn Sie, das ist...
Wenn ich das nicht machen lasse. Und ich meine, das ist schon krass, weil ich wirklich der Ansicht bin, ich komme aus dem Gesundheitswesen und bin wirklich der Meinung, dass unser Gesundheitswesen mag Fehler haben, aber insofern funktioniert, was wirklich medizinisch notwendig ist, das wird auch erstattet von der Kasse.
Das müssen Sie nicht alle halbe Jahre mit 100 Euro bezahlen. Das ist, Frau Tews, also zwei Sachen habe ich jetzt da vor allem, die ich nochmal besprechen will. Dieses Unterdrucksetzen mit einem Satz wie, wenn Sie blind werden wollen, das kam ja auch von einem anderen Hörer schon. Das würde ich gerne hier nochmal in die Runde geben. Und dann kann einer der Herren, die jetzt beide nicht Augenärzte sind, nochmal erläutern, was so eine Untersuchung, Herr Sauerland?
Ja, OCT ist die optische Kohärenztomographie. Das ist eine Methode, bei der ins Auge, ich sag mal, ganz platt reingeblitzt wird und dann kann man nach hinten sehen, wie die Schichtung der Netzhaut aussieht. Wir hatten das auch bewertet, wir hatten das für positiv befunden. Insbesondere auch bei dem, was die Hörerin jetzt beschreibt, nämlich beim diabetischen Makulaödem. Mhm. Also das ist etwas, was man einsetzt, um die Medikamentenspritzung ins Auge zu steuern. Und da macht das auch Sinn und da wird das auch, soweit ich das verstanden habe, von den Krankenkassen übernommen. Also ich bin etwas überrascht, dass Sie das jetzt selber bezahlen müssen.
Und als ich dann mich das nicht mehr jedes halbe Jahr bezahlen wollte, habe ich dann bei der Anmeldung gesagt, ich hätte heute gerne mal eine Untersuchung ohne Igelleistung.
Ja.
Diese Praxis will einem noch anderes aufbrummen, was ich jetzt hier nicht erwähne.
Das ist,
da kam ein junger Assistenzarzt, nichts gegen Assistenzärzte, gucken Sie mal hier rein, gut, gucken Sie mal da rein, gut, also in Sekundenschnelle war das erledigt. Da fragt er mich außerdem noch, und das nächste Mal wollen Sie da wieder keine Igelleistung? Ich sage, nö, wenn es nicht nötig ist. Ja, Häkchen dran und seitdem bin ich da nicht mehr hingefahren.
Ja. Das ist vielleicht auch tatsächlich ein Ratschlag, oder, Herr Kreischer? Also Arztpraxen, die tatsächlich so offensiv...
Ja, das ist leider eine Tatsache, die lässt sich nicht vom Tisch wischen. Es gibt bedauerlicherweise Kolleginnen und Kollegen, die haben nicht die Medizin im Vordergrund, sondern das Pekuniäre. Und man sollte solche Praxen einfach wechseln.
Was würden Sie denn Frau Tews raten, wenn, also das können wir ja jetzt hier nicht vom Tisch und von der Entfernung her beurteilen, ob diese Untersuchung, also dieses OTC, von dem da die Rede war, tatsächlich hilfreich ist oder eben nicht? Eine zweite Meinung oder die Kasse anrufen, wenn es...
Unbedingt eine zweite Meinung, zur Not auch die Kasse. Also ich würde mir das nicht aus der Tasche ziehen lassen, jedes halbe Jahr.
Aber Frau Tews, dem vielleicht doch nochmal nachgehen, weil wie Herr Sauerland gesagt hat, einen gewissen Wert, es ist ja nicht nur eine Aufnahme, es ist ja tatsächlich auch eine Behandlung, wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Ich danke auf jeden Fall für Ihren Anruf, Frau Tews.
Herr Sauerland, ich danke für Ihre Sendung.
Ich muss mich... Ich muss mich korrigieren, wir haben gesagt, die OCT ist im Nutzen fraglich. Also ich habe das falsch in Erinnerung gehabt.
Ist im Nutzen fraglich.
Ja, ist im Nutzen fraglich.
Aber auf jeden Fall der Ratschlag nochmal nach dem nachzugehen, Frau Thews. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Wir haben hier eine Frage unserer einer Hörerin aus München. Halten Sie es für sinnvoll, fragt sie, wenn sich eine 80-Jährige trotz positivem Stuhltest der ersten Magen- und Darmspiegelung unterzieht? Was meinst du jetzt mit positivem Stuhltest?
Also wahrscheinlich ist damit gemeint der Hämokult-Test, also Stuhluntersuchung auf nicht sichtbares Blut. Davon gehe ich erstmal aus. Ich würde den Test erstmal wiederholen. Ja, man darf vor dem Test bestimmte Nahrungsmittel nicht essen. Das kann das verfälschen. Es darf zum Beispiel kein Zahnfleischbluten vorliegen. Es darf keine blutende Hämorrhoide vorhanden sein und so weiter und so fort. Dass man nochmal genau die Testbedingungen festlegt und dann würde ich den Test wiederholen. Gleich eine Magen-Darm-Spiegelung machen würde ich nicht. Man kann aber dann, wenn man den Test wiederholt hat, auch sehen, wo kommt das Blut her? Kommt es aus dem oberen Verdauungstrakt? Weil dann ist das Blut, bis es zum After kommt, schwarz oder zumindest ganz dunkel. Oder kommt es aus dem unteren Verdauungstrakt? Dann ist es hellrot. Dann braucht man nur eine Darmspiegelung oder eine Enddarmspiegelung zu machen, weil 90% aller Kolonkarzinome sind im Enddarm. Ja? Und wenn es hellrotes Blut ist, braucht man den Magen nicht untersuchen.
Ein Ratschlag von unserem Hausarzt hier direkt am Tisch aus Zehlendorf, aus Berlin-Zehner, Wolfgang Kreischer, gleichzeitig Vorsitzender der Hausarzt des Hausarztverbandes Berlin-Brandenburg. Stefan Sauerland ist uns zugeschaltet aus Köln vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Unsere Fragen rund um Vorsorge, Früherkennungsuntersuchungen hier im Deutschlandfunk Kultur. Matthias Zimmer schreibt uns, was beim Check-up nicht erkannt wird. Im Jahr 21 plante ich eine Reise über den Jahreswechsel nach Kamerun. Im Vorfeld habe ich einen Hausarzt gebeten, mich mal gründlich zu checken. Er stellte fest, dass in der Folge einmal einen Lungenarzt aufsuchen sollte. Der Check-up umfasste neben der Lungenuntersuchung auch ein EKG, die Untersuchung der Prostata und ein Labor. Als ich schließlich in Kamerun war und eine Erkältung bekam, ging ich dort zum Arzt. Der untersuchte mich, verschrieb mir ein Medikament gegen die Erkältung und sagte nebenbei, wenn Sie mal wieder in Deutschland sind, gehen Sie auch zum Kardiologen. Das klingt so komisch. In Deutschland ging ich zum Kardiologen, der feststellte, dass ich eine hochgradige Verengung der Aortaklappe habe, darunter leide, woher auch meine Schwindelanfälle seit 15 Jahren kamen, was dringend operiert werden musste. Mein Aufruf daher, die Ärzte müssen öfter ihr Stethoskop benutzen. Zweitens, ich sage, ich leide seit 15 Jahren an Schwindelanfällen, zuletzt mindestens einmal pro Tag. Erst ein Kardiologe wies mich darauf hin, dass meine Aortaklappenverengung an den Schwindelanfällen schuld war. Die Schwindelanfälle sind seither tatsächlich komplett weg. Herr Kreischer.
Ja, das ist vollkommen richtig. Der Inhalt dieser Vorsorgeuntersuchung ist eine Anamnese. Das habe ich vorhin schon gesagt. Natürlich auch eine Familienanamnese, eine körperliche Untersuchung, ich sag mal dazu, eine körperliche Grobuntersuchung. Sie können jetzt nicht ins Detail gehen, unter jeden Nagel gucken oder sonst was. Dass da das Herz abgehört werden sollte, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nun ist bei dem Patienten sogar noch ein EKG gemacht worden, was eigentlich gar kein Bestandteil dieser Früherkennungsuntersuchung ist. Vielleicht hat da der Arzt schon in diese Richtung gedacht, das weiß ich nicht. Es kommt eine Blutuntersuchung dazu und das beinhaltet Cholesterin und Zucker, mehr nicht. Und
deswegen Urin vielleicht
oder so. Das heißt, man hätte es nicht feststellen können.
Man
hätte es nicht feststellen können. Es ist genauso, Sie fahren mit dem Auto zum TÜV, es ist einwandfrei und draußen verlieren Sie den Auspuff. Das ist persönliches Pech.
Das schreibt er jetzt, die Ärzte müssen öfter ihr Stethoskop benutzen.
Ja, vielleicht ist tatsächlich nicht abgehört worden. Ich war nicht dabei. Das muss man intensiv machen, in der Tat. Ja.
Ich habe jetzt bei der Aortaklappenverengung an eine Untersuchung gedacht, von der ich im Vorfeld erfahren habe, dass Abhören überhaupt Halsschlagader und so weiter, diese Durchleuchtung beziehungsweise Abhören. Herr Sauerland, was sind das für Untersuchungen und haben die eben, die haben ja sicherlich mit unserem Herz-Kreislauf-System zu tun?
Ja, da soll mit Ultraschall geschaut werden, ob sich die Halsschlagader verengt hat. Das ist so im Halsbereich. Und wenn dort etwas gefunden würde, dann kann man entsprechend zum Teil sogar operieren. Das ist eine Untersuchung, die Schlaganfall vorbeugen soll, die aber in ihrer, in ihrem Nutzen insgesamt noch fraglich ist, sodass das nicht allgemein durchgeführt wird.
Wie beurteilen Sie das, Herr Kreischer?
Ich schließe mich dem an. Also den Durchschluss der Karotis, so heißt diese Ader, die macht man dann, wenn Risikofaktoren vorliegen. Also wenn der Patient entweder Beschwerden hat, die darauf zurückzuführen sein könnten, oder wenn er erhöhte Fettwerte hat, beziehungsweise wenn es bei ihm oder in der Familie Herzkrankheiten gegeben hat oder gibt, dann macht man diese Untersuchung. Dann ist es auch eine Kassenleistung, aber es ist keine Vorsorgeleistung. Das ist vollkommen richtig.
Eine Hörerin spricht den ganzen Bereich der Brustkrebsvorsorge an. Ich bin unsicher, schreibt Frau Krupp, ob ich 57 weiter zur Mammographie gehen soll. Die Untersuchung ist sehr schmerzhaft. Ich habe große Brüste und in der Regel gibt es Unklarheiten beim Bild, so dass ich meist zu einem zweiten Termin eingeladen werde, bei dem dann eine erneute Mammographie gemacht werden muss. Das heißt, die schmerzhafte Prozedur wird wiederholt, meine Brust ein zweites Mal mechanisch sehr stark zusammengepresst. Seelisch ist es auch stets ein großer Stress. Daher frage ich mich, ob das sinnvoll ist. Wer möchte antworten?
Der Herr? Da kann ich gerne was zu sagen. Das Mammographie-Screening hat Vorteile. Diese Vorteile sind aber jetzt wieder in puncto Sterblichkeit nicht sehr groß, sondern im Gegenteil sehr klein. Man schätzt, dass etwa 2 bis 6 Frauen von 1000 Frauen, die an der Mammographie teilnehmen, im Laufe dieser Zeit von 50 bis 69 tatsächlich einen Tod durch Brustkrebs vermeiden können. Das ist wenig und deswegen spielen die anderen Faktoren eine große Rolle. Und gerade wenn das schmerzhaft ist, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man dann vielleicht die Abwägung von Nutzen und Schaden für sich persönlich auf der anderen Seite trifft. Das Mammographie-Screening ist ja derzeit von 50 bis 69 für die Frauen etabliert. Was jetzt in den nächsten Jahren kommen soll, wir hatten uns das angeschaut, ist eine Erweiterung der unteren und auch der oberen Altersgrenze. Das heißt, irgendwann in den nächsten Jahren kann es sein, dass man schon ab 45 dorthin gehen kann und dass man bis zum 75. Lebensjahr das Mammographie-Screening fortsetzen kann. Das nur als wichtige Info.
Aber Herr Sommer, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn Sie einerseits sagen, dass die Sinnhaftigkeit, so habe ich es jetzt verstanden, für die Volksgesundheit der Mammographie gar nicht so eindeutig feststeht, so habe ich jetzt Ihre Vorrede interpretiert, warum wird das dann gleichzeitig ausgeweitet?
Also der Vorteil ist erkennbar da, der Vorteil ist nur sehr klein.
Ach so, okay. Mhm. Der Vorteil ist da, es wird im Frühstadium erkannt, ja. Aber... Und deswegen ausgeweitet nach vorne, also jüngere Frauen und ältere Frauen auch einen Zugang alle 2 Jahre.
Ja.
Eine Frage hat eine Hörerin aus dem Saarland. Ich bin in den 80ern, fühle mich gesund, von altersbedingten Problemchen abgesehen. Das jährliche Labor ist nicht auffällig. Wie aber werden weitere Substanzen, zum Beispiel Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen etc. geprüft? In den Drogeriemärkten füllen diese Präparate ganze Regale, aber ist es überhaupt sinnvoll, diese Dinge einfach zu schlucken in der Hoffnung, dass sich die kleinen Probleme lösen lassen? Und dann schreibt sie noch etwas anderes, das würde ich danach nochmal, über Zahnreinigung haben wir nämlich auch noch einen Anrufer und eine Anruferin. Herr Kreischer, was sagen Sie zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln?
Nahrungsergänzungsmittel sind in der Regel nicht notwendig. Ja, es wird gern verkauft, Patienten kaufen es auch gerne, das ist mir klar. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, über Vorsorge, Prävention, was so die Ärztin, der Arzt machen kann, beziehungsweise was die Krankenkasse bezahlt. Natürlich kann und sollte der Patient auch was machen. Und dazu gehört natürlich die Ernährung. Aber das muss nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln sein. Kein Mensch in Deutschland hat von Hause aus einen Mangel an Mineralstoffen. Das ist was anderes, wenn er vielleicht Entwässerungsmittel nimmt, dann kann sich das verschieben. Aber das nährstoffreiche Essen ist wichtig, die Kalorien zu reduzieren, körperlich aktiv zu sein. Das ist nämlich das, was der Patient oder die Patientin tun kann. Nicht zu rauchen, Alkoholkonsum einschränken, ausreichend schlafen. Mhm. Dann was ganz Wichtiges, soziale Kontakte pflegen und Stress vermeiden. Mhm. Das sind die Punkte, über die
Patienten... Das ist tatsächlich Prävention.
Mhm. Ja, das wäre der Teil, der vom Patienten kommen müsste. Und wir sprechen eigentlich nur über den anderen Teil. Insofern ist das jetzt auch mal mein Appell als Hausarzt an die Patientinnen und Patienten draußen. sich selbst und uns zu helfen, indem sie diese Dinge auch mal umsetzen und beachten.
Jetzt ist es eine 80, ich bin in den 80ern, schreibt sie. Ich meine altersbedingt, sie schreibt ja auch von altersbedingten Problemchen, Alterskrankheiten. Vorbeugen, dem Alter vorbeugen, ich meine, was heißt das? Also
Ja, das ist ein ganz interessantes Gebiet. Wir haben jetzt über Vermeidung von Krankheiten gesprochen. Was wir nicht vermeiden können, ist das Älterwerden.
Und auch nicht vermeiden wollen eigentlich. Wir wollen
ja, ist richtig. Wir können aber vermeiden, dass wir im Alter bestimmte Alterserkrankungen bekommen. Es ist in der Tat so, dass zum Beispiel die Fettmasse im Alter zunimmt, auch wenn die Patienten oder Patienten dann scheinbar abnehmen. Warum nehmen die ab? Ja, das ist ganz fatal. Die Muskelmasse nimmt ab. Und das muss man, dem muss man entgegenwirken. Deshalb Sport machen, sich belasten, gerade auch in dem Alter. Und dann können sie den einen oder anderen Besuch beim Arzt auch sparen.
Also das sind tatsächlich dann Dinge, die man eben im Alter ganz anders machen muss als mit 40. Da reicht es, wenn ich vielleicht weniger esse, ja. Um eben abzunehmen. Im Alter nehme ich ab, aber nicht das Fett, sondern die Muskeln also aufbauen.
So ist es, ja.
Denn würde sonst die Gefahr der Stürze zunehmen. Andrea Kartemann ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Kartemann.
Einen schönen guten Tag. Ich wollte nur einen kurzen Beitrag geben zum Thema Zahnreinigung, weil das ja hier eben angesprochen wurde, schon vor einer Stunde etwa, dass man da keine Daten zu hat, dass das unbedingt notwendig ist. Wenn ich das richtig sehe, ist das bei gesunden Zähnen ja überhaupt nicht zu bestreiten. Da gibt es, glaube ich, keine Daten. Das sagen auch verschiedene Internetquellen. Ich würde das nochmal differenzieren wollen, wenn man schon mal eine Parodontitis-Behandlung hinter sich hat und da eine gewisse Neigung, / Erkrankung hat, da muss man wahrscheinlich mit dem Thema Zahnreinigung auch nochmal anders umgehen. Also von daher muss man es vielleicht so ein bisschen differenzierter sagen, Fragezeichen.
Stimme ich Ihnen zu,
ja.
Also Zahnreinigung bei vorheriger Parodontitis auf jeden Fall anzuraten.
Ja.
Genau, gut, vielen Dank.
Frau Kartemann, danke schön für diesen Anruf hier in unserer Sendung. Und wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema Prostatakrebs und Michael Barz, unser Hörer, möchte auch noch etwas dazu sagen. Herr Barz, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben jetzt lange gewartet. Was ist Ihr Anliegen?
Ich mit 61 Jahren war ich auch wieder zur Vorsorgeuntersuchung beim Urologen, einschließlich PSA-Wertbestimmung, war alles in Ordnung. 9 Monate später hatte ich Beschwerden und Schmerzen und der Urologe hat dann eine Zyste an der Hode festgestellt und damit war eine Erklärung da und fertig. Mhm. Die Beschwerden gingen nicht weg. Nach 12 Monaten, praktisch nach der guten PSA-Untersuchung, wieder PSA-Untersuchung, weil die Beschwerden nicht weggingen und da hatte ich einen PSA-Wert von 80, einen Score-Wert, die zweitaggressivste Krebsart, und hatte einen metastasierten Prostatakrebs. Meine Idee ist jetzt zu diesem PSA-Wert. Wenn man ihn machen lässt, er kostet ja etwas, bei meinem Urologen ist er nicht so teuer, um die 20 Euro, dann könnte zum Beispiel die Kasse das übernehmen, sofern der PSA-Wert erhöht ist. Das würde vielleicht die Schwelle verringern. Mhm. Vielleicht hätte ich mich auch anders entschieden. Im Oktober, also praktisch nach 9 Monaten, selber zu sagen, nee, ich will jetzt wieder einen PSA-Wert haben, weil ich ja schon im Hinterkopf hatte, könnte ein Krebs sein. Das war eben der Vorschlag.
Mhm. Herr Sauerland?
Also wenn Beschwerden vorliegen, dann übernimmt die Kasse das natürlich. Also wenn Sie Symptome haben. Ansonsten das Bezahlmodell, wenn man was gefunden hat, dann sollte die Kasse es rückwirkend übernehmen. Das ist, ich glaube, organisatorisch sehr schwer umzusetzen, aber eine interessante Idee in der Tat, ja.
Herr Barz, danke schön, dass Sie das nochmal hier eingebracht haben.
Gerne.
Alles Gute wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Unser Hörer oder Hörerin A. Lichert schreibt uns, warum schreitet der Gesetzgeber nicht ein und gibt die, und jetzt kommen eine ganze Menge Abkürzungen, mit denen ich zugegebenermaßen nichts anfangen kann. Warum schreitet der Gesetzgeber nicht ein und gibt die GBA-Entscheidung für die GKV-Ärzte vor? Unter dem FDP-Mann Bahr wurde sogar eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet, die Ärzte im Angebot von IGEL-Leistungen, also den individuellen Gesundheitsleistungen, die zu zahlen sind, an die Patienten trainieren sollte. Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Kann ich was zu sagen?
Bitte, also, Herr Sauerland.
Wir haben in Deutschland uns vor vielen Jahren...
GBA-Entscheidung?
Ja, der gemeinsame Bundesausschuss. Okay. Das heißt, da sitzen Krankenkassen auf der einen Seite des Tisches und Ärztevertreter auf der anderen Seite des Tisches. Und die Politik bleibt draußen. Die Politik sagt am Ende nur, ihr habt das alles rechtlich in Ordnung durchgezogen. Also die prüft das nur, die prüft das nicht inhaltlich. Und wir machen das aus einem guten Grunde so, weil wir eben wollen, dass in Deutschland nicht... ja, Gesundheit zum Wahlkampfgeschenk wird. Es gab in der Vergangenheit Situationen, wo die Politik Früherkennungsuntersuchungen breit ausgerollt hat, um vermeintlich der Bevölkerung etwas Gutes zu tun und um Wählerstimmen einzusammeln. Andere Länder haben das so, dass die Gesundheit vom Staat vorgegeben wird. Wir haben keine Staatsmedizin. Bei uns entscheiden das Krankenkassen und Ärzte gemeinsam. Und das nach meiner Meinung auch sehr gut.
Ich wollte das noch unterstützen. Also es ist eine Errungenschaft, dass die gemeinsame Selbstverwaltung macht in Deutschland, ohne dass die Politik da reinspuckt. Andere Länder wären froh drum, sie hätten das. Also ich bin dankbar, dass das unabhängig ist und nicht von der Politik vorgegeben wird.
Sagt hier der Hausarzt Wolfgang Kreischer. Und diese Vermutung, Ärzteangebot, Arbeitsgemeinschaft, Training, im Igelleistung, haben Sie von sowas schon mal gehört?
Ja, das gab es anfangs, dass für Igelleistungen, als dieser Rollout kam, dass da viel Reklame gemacht wird. Mhm. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir machen es nicht, ich halte nicht viel davon. Und wir haben ja auch eben durch die Hörer mitbekommen, dass auch die Ärztinnen und Ärzte dies, sagen wir mal, sehr forcieren, dass die, sagen wir mal, eher negativ dabei abschneiden.
Auch, also wirklich die Leute verunsichern. Ja, ja. In diesem Sinne habe ich vielleicht noch eine E-Mail. Marianne Holländer hinterfragt die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen. Ich bin privat versichert und hatte letzte Woche ein Check-up. Alle Werte waren gut. Statt eines Belastungs-EKGs wurde eine VNS-Analyse durchgeführt. VNS-Analyse? Wissen Sie das, Herr Sauerland? Was ist eine VNS-Analyse?
Nein, tut mir leid.
Weiter geht es. Es wurde diagnostiziert, dargestellt durch eine grafische Darstellung, dass mein vegetatives Nervensystem, vegetatives Nervensystem stark belastet ist und ich unter großem Stress stehe. Diese Analyse sei die erste Diagnostik, die sich im Anmarsch befindlicher Erkrankungen erkennen lässt. Auch wenn alle Laborparameter und Untersuchungen noch völlig normale Werte liefern. So das Infoblatt. Jetzt beabsichtigt mein Hausarzt, weitere Blut- und Stuhluntersuchungen durchzuführen. Wahrscheinlich mit dem Ergebnis, weitere Therapien, die von mir privat bezahlt werden müssen. Ich befürchte, dass diese Dinge nicht wirklich notwendig sind. Was denken Sie?
Ich befürchte das auch.
Ich bin mir fast sicher, dass es so ist. Also ich bin jenseits der Furcht, ich bin mir sicher.
Ja. Also da muss ich jetzt mal sagen, das ist natürlich, wenn Frau Holländer, man sitzt in einem Wartezimmer und hat dann so ein Infoblatt vor sich, wo dann also gesagt wird, also wenn die Grafik bei Ihnen so und so ausschlägt, dann ist was im Anmarsch. Ich meine, je nachdem, wie stabil ich bin, macht mich das doch unsicher. Wie kann ich ein mündiger, informierter Patient, Patientin sein, wenn solche Infoblätter rumliegen? Herr Kreischer, Herr Sauerland.
Dann fange ich mal an. Also es gibt offizielle Infoblätter zu allen wesentlichen Untersuchungen. Diese Infoblätter werden eben von diesem gemeinsamen Bundesausschuss haarklein in jedem Wort durchdekliniert und da steht das drin, was tatsächlich Sache ist. Man muss auch, wenn man diese Infoblätter bekommt, sehen, dass man entsprechend wirklich die Entscheidung für sich selber trifft und vorbereitet in so eine Arztpraxis geht.
Das ist ein gutes Stichwort. Vorsorge bzw. Früherkennungsuntersuchungen stehen ja eigentlich nie unter einem Zeitdruck. Also man soll sich als Patientin, als Patient Zeit nehmen, wirklich eine Entscheidung zu treffen, oder Herr Kreischer?
Natürlich, also eine Vorsorgeuntersuchung sollte nicht im normalen Routinebetrieb ablaufen. Da muss ein bisschen Zeit sein, da muss der Kopf frei sein. Also sowas würde ich immer über Termin machen beim Hausarzt oder bei der Hausärztin und das auch alles ansprechen. Mhm. Ja, auch sich schon selbst vorbereiten. Dass man sich überlegt, was ist in unserer Familie, gibt es da Herzinfarkte, dann erleichtert man die Arbeit des Arztes.
Und übrigens Informationen deswegen, weil ich es mir vorhin notiert habe, www.gesundheitsinformation.de kann man sich ja eben auch nochmal angucken. Eine Hörerin möchte sich noch zur Mammographie, über die wir vorhin gesprochen haben, äußern. Andrea Dommer. Schönen guten Tag, Frau Dommer.
Ja, guten Tag. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Sie zu dem Thema Brustkrebsvorsorge überhaupt nicht, dass Sie überhaupt nicht angesprochen wurde, dass es Ultraschalluntersuchungen gibt. Und man laut der Aussage meiner Frauenärztin inzwischen auch ein bisschen, sage ich mal, skeptisch ist diesen Mammographie-Geschichten gegenüber, weil ja eben Strahlenbelastung jedes Mal stattfindet und sie, wie die vorige Hörerin ja gesagt hat, es auch nicht ganz angenehm ist. Ja?
Herr Sauerland,
wie würden Sie sich dazu äußern?
Ultraschall.
Ist leider ja immer vom Patienten selber zu tragen bisher. Ultraschallgeschichte.
Ja, das ist eine häufige Untersuchung, die gemacht wird. Den Frauen, insbesondere Frauen mit dichtem Brustgewebe, wird entweder ein Ultraschall angeboten oder auch eine Kernspindiagnostik. Man hat bislang vor allen Dingen festgestellt, dass man mit diesen Diagnostiken mehr Krebse findet. Man findet aber relativ viel oder man findet deutlich mehr und dann eben auch Dinge, die kein Krebs sind und die dann natürlich für Probleme sorgen, weil man das abklären muss, weil man das biopsieren muss im Endeffekt. Insofern ist das noch keine allgemeine Leistung, aber es laufen eben Studien, die vielleicht irgendwann zeigen, dass man zum Beispiel mit der Kernspintomographie dort vorankommen könnte.
Und eine Frage noch, wie lang dauert der Prozess, der ja vorhin beschrieben worden ist, bis eine Diagnostik tatsächlich in diesem Katalog, der von kassenfinanzierten Leistungen übernommen wird. Also wie viele Jahre, Monate, keine Ahnung, dauert es denn eigentlich, bis dann so eine neue Diagnosegeschichte dort tatsächlich ankommt bei den Patienten?
Gut 2 Jahre.
Okay.
Das ist eine kurze und knappe Antwort. Ich glaube, vorhin haben Sie auch mal gesagt, Sie sind verpflichtet, Untersuchungen, also wenn Sie Untersuchungen erforschen oder eben beobachten, innerhalb von einem Jahr etwas abzugeben, Herr Sauerland.
Genau, das ist fair geteilt zwischen Köln und Berlin. Wir gucken ein Jahr lang uns die wissenschaftlichen Daten rauf und runter an und dann wird in Berlin entschieden, wie das organisiert wird. Da ist ja oft auch eine Qualitätssicherung zu machen und dann geht es relativ schnell dann auch in die Erstattung. Also dann wird festgelegt, wie viel kriegt ein Hausarzt für eine bestimmte Untersuchung.
Frau Dommer, danke schön für diesen Hinweis noch ganz am Schluss unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, danke. Tschüss.
Und damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefan Sauerland vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen für Ihre Teilnahme und beim Hausarzt Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg. Ich glaube, als Resümee können wir sagen, am Ende liegt die Entscheidung bei uns, bei der Patientin, beim Patienten, was Sie machen, oder Herr Kreischer?
Das ist vollkommen richtig. Ich habe das ja vorhin angesprochen. Die Eigeninitiative ist wichtig, einfach zum Arzt gehen. Und was wir jetzt nicht angesprochen haben, auch die Impfungen sind Teil der Prävention. Das ist ganz wichtig. Bald kommt der Herbst, bald sind die Grippeimpfungen notwendig, möglicherweise auch nochmal eine Corona-Impfung. Da halte ich mich aber zurück in der Vorhersage. Aber bei den Grippeimpfungen, bei den Impfungen gegen Herpes Zoster für die älteren Patienten,
also Gürtelrose,
ist auch eine ganz wichtige Sache. Und das ist auch Sache des Patienten, mal zum Arzt zu gehen und zu fragen, bin ich wieder dran?
Also vielleicht machen wir da zum Herbst hin auch noch mal wieder eine Sendung. Herr Sauerland, Ihr Resümee der Sendung?
Ja, Früherkennung hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Insofern muss man sich das genau überlegen und keiner macht einen Fehler, wenn er sich dann individuell dafür oder dagegen entscheidet.
Ich danke allen, die an dieser Sendung teilgenommen haben oder teilnehmen wollten und nicht durchgekommen sind. Ein schönes Wochenende.